Ja, Christoph hat schon erzählt, nochmal einen Rückblick gegeben. Das Geheimnis von Ostern, das hat uns alle hier bewegt, ja, alle Gemeinden. Und ihr wart auch besonders stark daran beteiligt. Einfach toll. Und jetzt ging das Leben aber weiter, ne? Unser Land sieht ein bisschen gespalten aus, ne? Wir hören von Kriegen oder wir wissen von Kriegen, Antisemitismus, die anstehenden Wahlen in den USA. Wir fragen uns, wie geht das weiter? Ja? Und das möchte ich einfach mal auch hier so in die Mitte stellen. Jetzt ist Urlaubszeit, ne, dann erwartet der ein oder andere, oh, das bringt mich wieder richtig hoch. Ja? Und jetzt haben wir die Fußball-EM. Was hören wir von der Fußball-EM? Wir wünschen uns ein Sommermärchen. Und ich glaube, wir wünschen uns ein Märchen. Das Märchen wird sich nicht einstellen. Es wird nicht das alles kompensieren, was in der real existierenden Welt gerade vor sich geht. Ja, und vielleicht ist das so ein bisschen, man will dem Ganzen auch so ein bisschen ausweichen. Und trotzdem bin ich mit dir einer Meinung, wir freuen uns trotzdem für das 2-0 gestern, ne? Keine Frage. Ja, aber bei all dem frage ich mich auch, wo bleibe ich da? Wo bleiben wir als Christen? Und ich hatte gestern eine Bibelstelle in meiner stillen Zeit. Da heißt es, Psalm 118, Vers 14, der Herr ist meine Macht. Er ist meine Macht. Da sage ich, Mensch, du Herr bist meine Macht. Wo warst du denn meine Macht? Das würde ich doch so gar nicht ausdrücken. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, wenn wir standhalten wollen, dann sollte der Herr unsere Macht sein. Ja? Und ich habe mich erinnert an ein ganz weit zurückliegendes Ereignis. Mit 13 Jahren habe ich die Macht Gottes erlebt. Die habe ich folgendermaßen erlebt. Ich war Teenager, ich war, wie gesagt, 13 Jahre alt, schwierige Lebenssituation, Umzug, entwurzelt sein aus allen möglichen Situation, Freundeskreis. Und ich war so auf einem Jugendcamp und der Pastor sagt, ja, wenn jetzt eine Person da richtig gut aufgepasst hat, dann hör mal richtig hin, du bist jetzt gemeint. Ich war völlig ahnungslos. Und in dem Augenblick, da kommt eine Kraft in mich hinein, eine Liebe, ein Leben, prickelnd voller Leben, von oben bis unten, ganz durch. Ich war völlig ahnungslos. Ich dachte, was ist das? Was ist das denn jetzt? Aber es war so stark und so schön. Ich habe gekeucht, ich konnte nicht mehr richtig atmen. So stark war das. Und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, ich bin das. Ja. Und dann habe ich gemerkt, das war richtig. So sollte ich es machen. Mehr war gar nicht von mir erwartet. Aber seitdem weiß ich, der Herr ist meine Macht. Und ich denke, irgendwie brauchen wir das, auch das zu wissen. Ja? Und mancher, der sagt, wieso steht er auch in der Bibel? Und das stimmt ja auch. Und da steht, dass der Herr wirklich unsere Macht ist und unsere Stärke ist. Ja? Ja, das Thema heute heißt, kennst du ihn? Ja, kennst du ihn? Und das macht einen großen Unterschied, ob wir ihn kennen oder ob wir nur von ihm wissen. Viele wissen einfach viel von ihm, aber kennen ihn nicht so gut. Und ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen, das ist nicht theoretisch, aber ein bisschen so gucken, was in unserer Kultur, welches Denken in unserer Kultur uns nahelegt und dann überlegen, was ist das griechische, biblische, das hebräisch-biblische Denken. Und dann in dem zweiten Punkt ist dann, kennst du ihn, Jesus, als der gute Hirte? Unsere kulturelle Prägung ist sicherlich von der Aufklärung stark beeinflusst. Ja? Motto der Aufklärung: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Immanuel Kant. Ja? Ist auch richtig. Ist auch ganz viel Richtiges dran. Aber damit wurde die Adelsherrschaft beiseite gelegt und die Herrschaft des Klerus, ja? Der Geistlichkeit. Und damit auch ein gutes Stück des Glaubens. Weil es hieß jetzt fortab: Die eigene Vernunft soll Maßstab allen Handels sein. Und in dieser Historie bewegen wir uns. Ja? Auch in den Naturwissenschaften, die ganz hoch angesiedelt sind. Und es geht um den Verstand. Und der Verstand soll es richten bei uns. Aber das ist ein griechisches Denken. Da geht es um das Wissen, das ist abstrakt. Im Hebräisch-Biblischen geht es um das Kennen und das ist personal. Da geht es um eine Person. Im griechischen Denken, da haben wir ein Geschichtswissen, das ist abstrakt. Wir wollen die Fakten wissen, deck, 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 deck. Wie ist es aufgebaut? Der Verstand rattert. Ist ja auch richtig. Aber im hebräischen, biblischen Denken, da ist das Geschichtswissen auch faktenbasiert, aber immer personal, immer auf Gott bezogen. Ja, das werden wir, im Grunde ist die Bibel das Geschichtsbuch des israelischen Volkes. Ja. Und das mag auch unser Verständnis vom Wort Gottes prägen. Wie manche gehen so vor, ich kannte mal einen, der hat gesagt, wieso, die Bibel, das ist ein Gesetz, wie ein mathematisches Gesetz. Ich habe eine Formel, ja, und die wende ich an und hinten kommt das Ergebnis raus. Ich muss sagen, er ist gescheitert. Er ist gescheitert. Weil das nur mit dem Verstand korrespondiert und als Beleg, wir wissen, Paulus war in Athen gewesen und da haben die Athener, haben ihn wirklich gefragt, wie es gute Griechen dann eben auch machen, können wir von dir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, Klammer auf, Wissen, die du da lehrst, denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Jesus vor Pilatus. Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Ja, in der römisch-griechischen Tradition. Was ist Wahrheit? Und vor ihm steht aber eine Person, die sagt, ich bin die Wahrheit. Seht ihr, wie unterschiedlich das ist? Im hebräischen Denken ist der Verstand nicht dominant. Er ist absolut wichtig, aber er ist eingeordnet in das Wesenhafte, in das Personale. Der Paulus sagt, während die Juden Zeichen und die Griechen Weisheit fordern, predigen wir Christus, Person. Wir kennen auch folgende Bibelstelle, da heißt es, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist eine Attacke auf das griechische Denken. Okay, ich denke, das ist klar geworden. Ne? Das ist wirklich auch eine ganz unterschiedliche Art des Denkens ist. Und ich möchte das noch anhand eines Beispiels aus dem Nahen Osten, möchte ich das auch noch mal deutlich machen, dass das im Kontext des Glaubens auch einen erheblichen Unterschied macht. Ich habe das von Open Doors. Und zwar in einem Land des Nahen Ostens, ich weiß nicht mehr, war es Syrien oder Ägypten, da gab es Streit zwischen einem orthodoxen Christen und einem Konvertiten, einem ein Christ, der mit muslimischem Hintergrund hatte. Dieser Konvertit, der hält sich zu einer orthodoxen Kirchengemeinde. Das sind die Christen, die dort schon lange sind. Und er bezeugt, dieser Konvertit, der bezeugt allen Leuten, die ihm, ja nicht allen, die ihm begegnen, aber doch recht öffentlich, dass er Jesus Christus gefunden hat und er bezeugt seinen Glauben. Und dieser orthodoxe Christ, der sagt, Mensch, jetzt sei doch vorsichtig, du bringst dich in Gefahr. Und überhaupt, wenn du da so weitermachst, dann bringst du auch uns in Gefahr. Sei still und wie wir und behalte deinen Glauben für dich. Und dieser ehemalige Moslem, der schweigt und guckt ihn dann lange an und sagt dann, kennst du ihn? Kennst du ihn? Das ist eine Grundfrage des Glaubens. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich.
Dieser Schäfer hatte eine große Schafherde in Nordrhein-Westfalen. Und wie das so üblich ist, von Ort zu Ort nomadenartig geführt, von Gelände zu Gelände. Und eines Morgens musste er feststellen, dass seine Herde dezimiert war. So ein Schäfer weiß ganz genau, wie viele Muttertiere und wie viele Lämmer er in seiner Herde hat. Also er stellte fest, dass, ich nenne jetzt einfach mal die Zahl, eine Anzahl von 323 Tieren fehlte. Das hat er dann irgendwie kundgetan, Polizei, ich weiß nicht, wie man das macht. Wie findet man jetzt Schafe irgendwie in Nordrhein-Westfalen? Da wurde sicher einiges unternommen. Er bekam dann den Hinweis, dass in der nächsten Zeit ein großer Viehtransport, Schaftransport stattfinden wird an der holländisch-belgischen Grenze. Er hat sich dann auf den Weg gemacht und war dann vor Ort und ich weiß nicht, wie das abläuft. Tausende von Tieren, die von Waggon zu Waggon transportiert werden, irgendwie in irgendwelchen Gattern da sich aufhalten. Und er war vor Ort und dann hat er seinen Pfiff verlauten lassen, mit dem er seine Schafe, solange sie bei ihm waren, gerufen hat. Aus diesem riesen Ressort dieser Schafe bewegten sich 323 Schafe in die Gegenrichtung auf ihn zu. Wie das jetzt juristisch geklärt werden konnte, keine Ahnung, das wusste keiner. Aber der Endbericht dieses Zeitungsartikels heißt, es brauchte keine Beweise mehr. Mich hat das so beeindruckt, dass diese Tiere ganz genau wussten, was in ihrem Innern war. Sie hatten gelernt, auf diesen Pfiff, auf diese Stimme zu hören. Und sie sind diesem Ruf gefolgt in einer ihnen sicherlich auch bedrängenden Situation. Und sie haben genau das getan, was ihnen letztendlich das Leben vielleicht auch gerettet hat. Sie sind zurück, sie sind umgekehrt und diesem, den sie kannten, dem sind sie wieder entgegengelaufen. Ich dachte, ja, natürlich habe ich an das Wort gedacht. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wie, was ist das für ein Geschenk, wenn wir denjenigen kennen dürfen, der zu uns redet? Natürlich setzt es schon voraus, dass wir eine Ahnung haben und diese Stimme irgendwie geübt haben oder irgendwie wissen, wie spricht Gott zu uns. Aber das kann ja manchmal so ganz unkonventionell sein, so im Alltag. Ich stehe bei Aldi an der Kasse und ich habe den Gedanken, nimm noch das und das mit. Oder ich bereite irgendwie was vor und sage, Mensch, lade den oder den doch noch ein. Oder ich bete und ich weiß jetzt nicht, so ganz praktisch. Oder auch, mach das nicht, lass es, ruf jetzt nicht an, mach später das und das. Oder auch wirklich in die Fragen des Lebens, der Weichenstellung. Ich finde es so kostbar, dass Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Ich weiß nicht, wie lange die Schafe da fremdbestimmt waren. Manchmal fühlen wir uns auch fremdbestimmt. Das ist dann vielleicht einfach so. Aber es gibt irgendwann diesen Ruf oder einen Hinweis, wie auch immer. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und das macht mich irgendwie zuversichtlich und eigentlich auch froh, weil wir wissen, dieser Gott kennt uns und wir dürfen ihn immer mehr kennenlernen. Und das ist einfach genial.
Ja, danke, Elisabeth. Ja, die Frage ist, wie ist das bei uns? Ja, die Schafe, die kannten ihren Hirten. Ja, und die sind gekommen aus einer anderen Situation, sind sie zu ihm hingekommen. Und ich denke mal, unser Leben ist voller Stimmen. Ja, und seitdem diese Medienexplosion da ist, denke ich, ist es noch sehr, sehr viel mehr. Ja. Wir gucken uns Videos an, so kleine, ne, Videoclips. Wir haben Nachrichtenkanäle, die laufen 24/7. Wir haben Social Media mit unseren Freunden und so weiter. Aber was machen wir damit? Das sind alles Stimmen. Die machen ja auch irgendwas in uns. Die rufen uns zu irgendwas. Und ich denke, gerade da, lasst uns da wirklich auch ganz klar ein Standing einnehmen. Ja? Kein Medienkonsum mehr. Einfach so plätschern lassen, alles hier rein in meinen Kopf, in mein Herz. Ja, nein. Lasst uns fragen, was tut mir gut? Tut mir das gut? Ja oder nein? Und die Sache ist ja so, wir sollen ja auch Herr sein über unsere Medien. Nicht die Medien sollen herrschen über uns, sondern wir sollen herrschen über die Medien. Und ich glaube, was auch noch gut ist und wichtig ist, um diese Stimme des Hirten besser zu hören, schaffe Raum in deinen Gedanken. Schaffe Raum. Da ist es manchmal, dass wir Dinge verarbeiten müssen. Ich laufe mit so viel unverarbeiteten Sachen rum, und merke es manchmal gar nicht so richtig und merke nur, mir geht's irgendwie, ich bin irgendwie durcheinander, so, ja. Und versuche ich Raum in mir zu schaffen für Gottes Gedanken. Ich nehme mir mal mehr Zeit als sonst, versuche mich Gott zu öffnen. Sag, Herr, ich habe jetzt gemerkt, das liegt daran, dass ich mich jetzt so viel mit Sachen beschäftigt habe und mir tut's nicht gut. Entschuldige, vergib mir, ich habe deine Stimme verloren. Und manchmal, wenn es ganz krass ist, dann ist es auch gut, mal zu fasten. Ja, wenn wir merken, wir kommen jetzt überhaupt nicht mehr zurecht, dann ist es auch gut, mal zu fasten. Ich denke, es gibt einen guten Satz, da heißt es: Im christlichen Glauben geht es nicht in erster Linie um Weltveränderung, um moralische Werte und um ein heiliges Leben, sondern um die Wiederherstellung einer Beziehung. Ich möchte noch einen Gedanken ausführen und dieses Schaf mal ein bisschen von dieser Harmlosigkeit auch befreien. Ja, dieses Bild von dem Hirten und dem Schaf, das ist ja auch so ein bisschen romantisch, ist es auch. Aber es kommt noch etwas anderes. Jesus spricht auch von dem Räuber und von dem Dieb. Und auch damit müssen wir uns leider beschäftigen. Es gibt einen Kampf um jedes einzelne Schaf. Und das Schaf kann diesen Kampf nicht führen. Das hat der Hirte für uns getan. Ja, in Johannes 10 lesen wir das. Der Hirte ist für das Schaf gestorben. Aber das Schaf ist fortan verantwortlich, in der Nähe des Hirten zu bleiben. Ja, wie nah denn jetzt eigentlich? Reicht denn, wenn ich da hinten stehe und der Hirte ist da diagonal entgegengesetzt, reicht das? Tja, das ist eine Frage. Die Frage, was wir wollen, sind wir es gewohnt, so gerade so in Rufweite zu bleiben? Sind wir gewohnt, von Jesus Abstand zu halten? Ja? Damit wir die Kontrolle behalten. Wir wollen die Kontrolle behalten. Wir Männer sowieso. Ne? Wir wollen die Kontrolle behalten. Ganz schwierig, wenn wir sie mal nicht haben. Aber eine Beziehung heißt nicht Kontrollverlust, aber es heißt doch, da entsteht eine Dynamik, die ich dann nicht beeinflussen kann. Ja? Wenn Jesus mir da irgendwas sagt, dann muss ich halt damit umgehen, muss ich antworten, ja? Und folgen. Ja, wie nah denn eigentlich? Jesus gibt uns auch dazu ein Bild. Er sagt, dem Hirte ist sein Schaf verloren gegangen. Und was macht er? Er lässt 99, lässt er da und das eine, das sucht er. Und wenn das Schaf sich finden lässt und wenn es bereitwillig ist, dann sagt er, geh 10 Meter vor mir her, nicht so nah. Nee, sagt er nicht, sondern er sagt, ich nehme dich jetzt hier auf meine Schultern. Und er liebkost das Schaf. Er sagt, ich will dich ganz nah bei mir haben. Ich will, dass du wieder Vertrauen fasst. Ich will, dass du wieder weißt, wo du zu Hause bist. Ich will dich bei mir haben. Du bist für die Nähe berufen. Jesus ist keiner, der da rumschreit und laut ruft. Seine Stimme ist eine leise Stimme. Und schon das bedingt Nähe. Wenn du weit weg bist, wirst du diese Stimme möglicherweise nicht hören. Suche seine Nähe. Es gibt keine liebevollere, faszinierendere Person als unser Herr Jesus Christus. Du kannst ihm vertrauen. Deine Seele, dein Geist, dein Körper. Noch ein Beispiel von mir persönlich. Ich war letzte Woche nicht so wachsam. Und da war eine Situation, da bin ich sehr, sehr unter Druck gekommen. Und ich war auch in der Gefahr, körperlich krank zu werden. Ich habe da so bestimmte Symptome gehabt. Und ich habe so etwas wie den Atem von dem Wolf gespürt, von dem Jesus da berichtet. Die falsche Stimme. Irgendwie bin ich da reingeraten. War nicht wachsam. Derweil habe ich mal von einem Coach gehört, ein christlicher Coach, der hat immer gesagt, äußerster Druck und Panikmache kommt immer vom Feind. Ich habe gesagt, wie kannst du das sagen, Winfried Fuchs? Kommt immer vom Feind. Und das könnt ihr euch auch merken. Panik und äußerster Druck kommt immer vom Feind. Kommt nie von Gott, nie. Er hat eine ganz andere Stimme. Kennst du seine Stimme? Die ist liebevoll, auch wenn sie ermahnt. Okay, und dann habe ich, als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, ich kehre jetzt sofort um. Sofort, Herr, vergib mir, dass ich diese Situation habe so entstehen lassen, so entgleisen lassen, dass ich nicht auf dich gehört. Ich weiß doch, und dann wurde mir klar, was eigentlich da passiert ist. Mein Gott war zu klein für die Situation. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und in der Situation, da habe ich diese Bibelstelle gefunden, von der ich am Anfang gesagt habe. Ja, der Herr ist meine Macht. Und das habe ich dann angewendet in dieser Situation. Ich habe gesagt, Herr, du bist jetzt nicht kleiner als diese Situation, du bist doch so viel, viel größer. Herr, lass mich doch deine Stimme wieder hören. Bitte, Herr, ich suche dich wirklich. Du wirst mir Kraft geben und du bist viel stärker, als der Feind jemals sein wird. Und vergib mir. Und Die Situation hat sich wirklich geklärt. Ich bin da rausgekommen, ganz gut. Mein Inneres ist da rausgekommen. Und ich bin nicht krank geworden. Ich bin gesund geblieben. Die Gesundheitskurve ging sofort nach oben. Und nochmal als Bestätigung dazu, Jesus sagt es ja auch, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, da haben wir das Kennen wieder, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Denn mein Vater hat sie mir gegeben und der ist größer als alles. Vielleicht waren ein paar Gedanken jetzt dabei, die dich angesprochen haben in deinem Herzen. Dann denk doch einfach nochmal drüber nach. Vielleicht machen wir noch so eine Minute Pause gleich, dass du nochmal drüber nachdenken kannst. Ihr wisst, was gesagt wurde, die Medien eventuell. Oder dass ich zu viel Abstand habe zu Jesus, dass ich das merke, dass mir es deutlich wurde. Oder dass ich so sehr vom Wissen geprägt bin und nicht vom Kennen. Oder dass ich heute sage, ich möchte Gott Raum geben in meinem Herzen. Und ich habe gehört, bei euch wird nachher wird Gebet angeboten. Und wir möchten uns, Elisabeth und ich, wollen uns noch dazu auch anbieten. Wenn ihr das möchtet, dann beten wir auch gerne für euch. Genau. Damit du ihn kennst und er dich kennt. Amen.